Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen und da heißt es: Hallo Herr Zitzmann, frei nach dem Motto, nur wer wagt, fragt, gewinnt. Wende mich an Sie, ob Sie Interesse an einem Interview für einen Podcast besteht. Ich verfolge Ihren Podcast jetzt schon über einen längeren Zeitraum und stelle fest, dass wir eine Gemeinsamkeit haben: Weiterbildung. Allerdings betreibe ich dies nicht gewerblich, sondern arbeite an meiner persönlichen Weiterbildung. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch über das Interview mit meinem ehemaligen Studiengangsleiter Professor Dr. Röhl gefreut. So, nur wer fragt, gewinnt. Und deswegen heute im Podcast. Hallo Herr Schiel.
Hallo Herr Zitzmann.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Und in der weiteren Verlauf Ihrer E-Mail haben Sie dann etwas geschrieben, was ich dann gleich als Titel für diese Folge nehmen möchte, weil das wirklich extrem bezeichnend ist. Also vom Hartz-IV-Empfänger zum Bachelorabschluss im Sicherheitsmanagement. Und es ist natürlich ein sehr spannender Weg. Deswegen, wie gesagt, macht es mir sehr viel Freude, Sie jetzt heute hier im Podcast zu haben. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor, unseren Hörern.
Ja, also mein Name ist Michael Schiel. Und ja, bin jetzt 43 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn und komme wie viele eigentlich zum Sicherheitsmanagement, eigentlich um Umwege. Und zwar habe ich ursprünglich mal Einzelhandelskaufmann gelernt und habe dann aber sehr schnell festgestellt, das ist nichts für mich und bin daraufhin dann nachher auch arbeitslos geworden. Und ja, das ging dann halt bis zu Hartz IV. War halt knapp anderthalb Jahre Hartz-IV-Empfänger und habe mich dann mit einem Bekannten unterhalten, der Geld- und Werttransportfahrer gewesen ist. Und der sagt: Du, wenn du arbeiten willst, im Sicherheitsgewerbe wird immer gesucht. Da habe ich halt gefragt, wie sieht das aus, was muss man da für Qualifikationen haben? Und da sagt er: Ja, du musst die Sachkundeprüfung musst du haben und wenn du bei Geld und Wert arbeiten willst, dann halt noch die Waffensachkunde. Ich sage, ja, kann ja so schwer nicht sein. Daraufhin habe ich mich halt schlau gemacht und der nächste Lehrgang damals hat in Schwerin stattgefunden und habe dann da an einem einwöchigen Kurs teilgenommen und dann die Sachkundeprüfung abgelegt. Und ja, das war mein erster Schritt auf dem Weg ins Sicherheitsgewerbe. Und ja, dann am Anfang ein, zwei Firmen durchgehabt, wo man sich nicht ganz so wohl gefühlt hat. Hab dann das Glück gehabt, bei einer Firma anzufangen, die Werkschutzfachkraft ausgebildet haben. Und da habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet, in der Zwischenzeit ein paar Weiterbildungen gemacht. Also habe mich mit dem Objektleiter unterhalten, wie das aussieht, ob man den Jahresurlaub von einem Jahr mit ins nächste Jahr rübernehmen kann. Und so habe ich dann halt ein Jahr keinen Urlaub gemacht. Und ja, im nächsten Jahr auch nicht, weil der Urlaub ging ja dann für die Weiterbildung drauf. Da habe ich damals dann meinen Rettungssanitäter gemacht. Das ging dann von Januar bis April. Und ja, im Jahr darauf habe ich dann meine Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann gemacht. Das sah dann halt auch wieder so aus, dass ich halt mich mit meinem Arbeitgeber unterhalten habe. Er hat gesagt, ja, finde er gut. Das Einzige, es muss halt gewährleistet sein, dass das Objekt immer besetzt ist. Und dann habe ich im Normalfall von Montags bis Freitags die Ausbildung gemacht, habe Samstags und Sonntags dann auf dem Objekt gearbeitet. Und was dann zwischendurch relativ hart gewesen ist, ist, wenn da mal eine Nachtschicht einer gefehlt hat in der Woche, dann hieß das halt Ausbildung an der Feuerwehrakademie in Hamburg, dann eine Nachtschicht und nächsten Tag wieder zur Feuerwehrakademie. Also es war schon ein bisschen hart gewesen, ja.
Das denke ich mir. Ja, also jetzt sind Sie in Anführungszeichen nicht so der klassische Hartz-IV-Empfänger gewesen, also Schulabbruch und dann nie was gearbeitet und dann Hartz IV, sondern Sie hatten ja schon eine Qualifikation und haben dann, ich nenne es mal, hart diesen Absturz bis Hartz IV gehabt. Wie kommen wir denn aus so einem Loch wieder raus?
Also das war echt schwer gewesen, weil ich muss sagen, man kann sich daran gewöhnen, zu Hause zu sitzen. Also ich bin jetzt nicht der Schlankeste. Ja, das ist wirklich so. Ich bin jetzt nicht der Schlankeste und ich war da wirklich am fittesten gewesen. Ich hatte Zeit, ich war fünf Tage die Woche war ich im Fitnessstudio gewesen. Okay. Und habe trainiert. Ich rauche nicht, ich trinke nicht viel Alkohol. Und also man kam mit dem Geld auch einigermaßen über die Runden. Aber es war halt nichts, wo man sich wohlgefühlt hat. Und und dann hieß das halt Arschbacken zusammen. Und wie gesagt, dann hatte ich mich mit meinem Kumpel unterhalten. Und ja, daraufhin dann zugesehen, dass es wieder besser wird. Weil auch wenn das Geld gereicht hat, aber man konnte halt keine großen Sprünge machen. Und man hat halt im Leben auch Träume. Ja. Und sei es jetzt das große Auto, was man fahren möchte oder in den Urlaub fahren möchte. Ja. Also es gibt halt immer ein paar Sachen und das sind halt Sachen, die kann man mit Hartz IV sich einfach nicht leisten.
Gut, dann haben Sie also als in Anführungszeichen normaler Sicherheitsmitarbeiter angefangen und wenn man jetzt so in den verschiedenen sozialen Medien, Facebook und so, dann sind ja viele, die sagen, man verdient ja nur 8, 9, 10 Euro. Sie haben geschrieben, Sie haben mit 6 Euro die Stunde angefangen.
6,06 Euro.
Ich habe damals mit 8 Mark angefangen, ja. Okay. War auch ganz fein, ja. Und also wie gesagt, dann sagen mir viele, ja, da kann man ja nichts ändern und ich habe eh keine Chance und das funktioniert. Wie, nochmal, wie haben Sie dann gesagt, okay, auch dieser nächste Schritt, also jetzt aus Hartz IV, jetzt in den Geld- und Wehrtransport und dann einfach weitermachen, wie Sie gesagt haben, jetzt Werksfeuerwehr, Rettungssanitäter, wie kommt man da drauf, dass man dann da so weitermacht? Wie schafft man das?
Ja, man guckt halt, wo man mehr Geld verdienen kann. Ne? Und auf dem Objekt, wo ich damals gewesen bin, da gab es halt eine Werkfeuerwehr und die wurde von uns mit unterstützt. Und wenn man halt in die Abteilung mit reinrutscht, wo die Werkfeuerwehr mit unterstützt hat, da gab es halt auch wieder mehr Geld. Und wenn man sich dann auch auf dem Arbeitsmarkt umguckt, war die Qualifikation, das ist die B1 oder der B1 damals gewesen. Mhm. Und man verdient halt damit einfach mehr Geld. Und wie gesagt, man möchte sich was leisten. Da bleibt dann nicht viel anderes übrig. Im Lotto gewinnt nicht jeder. Und da muss man das halt durch harte Arbeit tun.
Gut, also ich bin ja 1:1 derselben Meinung wie Sie, bloß jetzt sagen eben viele Leute, also mehr verdienen möchte ich auch, aber dafür was leisten oder eine Qualifikation, also das geht ja schon gar nicht. Und wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dann 2 Jahre keinen Urlaub, also ich glaube, da sind wirklich die allerwenigsten dazu bereit, einfach das dann wirklich so durchzuziehen.
Ja, dann darf man aber nicht meckern, ne? Aber man muss, ist ja auch eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass das viele so gemacht haben. Mhm. Man kann ja auch mit einfachen Schritten schon. Ich habe halt oft mit Mitarbeitern gesprochen, die damals die Unterrichtung oder die Sachkunde haben, die sich halt beschwert haben, dass sie so wenig Geld verdienen. Mhm. Und denen habe ich halt vorgerechnet, wenn ihr wirklich monatlich 50 Euro, ihr nehmt einen Kredit auf über 1.500 Euro, ja. Macht die GSSK, und zahlt das ab und wenn ihr in einem Jahr die Prüfung abgelegt habt und danach euch einen Job sucht, wo ihr als GSSK auch bezahlt werdet, dann habt ihr das in 6 Monaten, das Geld, locker wieder raus. Und da muss man die Leute manchmal einfach ein bisschen erzählen, wie es auch sein kann. Weil am Anfang heißt es natürlich, oh, so ein Lehrgang 1.500 Euro ist eine Menge Geld. Ja. Aber wenn man denen das dann vorrechnet, dass die das in 50-Euro-Raten abzahlen können und nach einem Jahr beziehungsweise nach anderthalb Jahren dann schon so viel verdienen, dass sie das raus haben, dass sie halt schwarze Zahlen schreiben sozusagen, dann müssen sie sich halt nur noch motivieren, das auch zu machen. Dann zählt die Ausrede Geld eigentlich nicht mehr.
Ja, dann kommt ja immer die Ausrede, ja, da gibt es keine Stellen. Aber ich denke, jeder, der eine Stelle mit der Qualifikation findet, wird sie dann auch finden.
Ja, also auch da glaube ich, gerade in Ballungsgebieten ist das gar nicht so schwer. Es gibt viele große Firmen, wo halt GSSK-Leute gesucht werden. Ja. Auch wenn man sich die Stellenanzeigen durchliest, es gibt immer Stellen, wo GSSK oder halt früher die Werkschutzfachkraft gesucht werden. Also diese Ausrede, nein, lasse ich nicht gelten.
Nee, ich lasse die auch nicht gelten. Ich hatte auch neulich eine Diskussion auf Facebook mit einer Dame, weil da hatte ich eine Podcast-Folge gemacht zu dem Thema, dass Dienstleister, Mitarbeiter dann ungefähr die Hälfte verdienen von denen, die zum Beispiel im Bereich Metall oder Chemie oder Elektro vom Tarifvertrag her drin sind. Und ich sagte, das gibt es ja gar nicht. Und ich sagte, doch, Sie soll den Podcast hören, habe ich mal eine Folge mit einem Kollegen von Bosch gemacht, der dann erzählt, ich weiß es nicht mehr genau im Betrag, aber so circa 25 Euro ist da der Einstieg pro Stunde, wenn man GSS ist. Ja, also okay. Da kann dann keiner sagen, dass es keine Jobs gäbe, muss halt bloß die entsprechende Qualifikation haben. Ne?
Genauso sieht das aus. Und wenn ich teilweise in Stellenanzeigen sehe, okay, das ist dann eher der süddeutsche Raum, wo die so dringend Leute suchen, dass man als Einstiegsgehalt beziehungsweise als Einstiegsqualifikation schon die Sachkundeprüfung reicht, um mit 19 Euro anzufangen, ja, darf sich, man muss nur suchen.
Genau. Ja, nächster Schritt bei Ihnen war ja dann der Meister für Schutz und Sicherheit. Wie haben Sie den so erlebt?
Hatte dann das Glück, auch einen Job zu finden, wo ich mehr Geld verdiene, bin dann zu einer Werkfeuerwehr gewechselt. Und man hat in den Nachtschichten man läuft nicht nur Streife, man hat auch ein bisschen Zeit. Und nur Fernseh gucken, kann halt ganz angenehm sein, bringt dann aber nicht weiter. Und habe mich dann halt entschieden, den Meister für Schutz und Sicherheit zu machen. Mhm. Und bin halt auch dafür dann jedes Wochenende, ich war damals in Hannover, habe den Meister aber in Hamburg gemacht. Mhm. Und bin dann halt jedes Wochenende, freitags und samstags, von Hannover nach Hamburg gefahren. Und ja, habe den dann absolviert. Normalerweise ging der 2 Jahre. Habe den dann in 1,5 Jahren fertig gemacht, weil, wie gesagt, man hat in der Nachtschicht Zeit gehabt zum Lernen. Und ja, habe dann einen neuen Arbeitgeber gefunden, und wo es auch wieder mehr Geld gab. Und habe dann mit dem Studium halt angefangen. Und deswegen hatte ich mich halt auch gefreut, dass ich Professor Röhl bei Ihnen gehört habe von der NBS. Mhm. Und ja, den habe ich jetzt auch fertig.
Also, wie gesagt, absoluten Respekt auch, dass dann da immer am Wochenende da zu den Lehrgängen fahren. Das ist ja das, weswegen wir vor einiger Zeit eben diese Fernlehrgänge eingeführt haben, weil es halt ein extremer Aufwand ist und wirklich unheimlich viel Disziplin braucht, dann einfach da dabei zu bleiben und das halt über Monate dann immer zu machen. Ne? Also da wirklich Respekt. Aber jetzt nochmal für die Hörer, auch das ein ganz wichtiger Punkt, den der Herr Schiel gerade gesagt hat. Ja, wenn ich da jetzt stundenlang im Objekt rumsitze, dann kann ich entweder bei Facebook schauen oder ich kann Fernsehen schauen oder ich kann was tun, ich kann was lernen, ich kann die Zeit sinnvoll nutzen.
Ja. Genau. Genau sieht das aus. Und wir haben zum Beispiel beim Studium einen Kollegen gehabt, der ist jedes Wochenende aus Stuttgart hochgekommen. Mhm. Der ist wirklich jedes Wochenende mit der Bahn, hat der sich in die Bahn gesetzt. Wahnsinn. Und ist halt aus Stuttgart nach Hamburg gekommen. Ja. Ja. Weil damals war Hamburg halt der einzige Punkt, wo man das nebenberuflich studieren konnte. Mhm. Und ja.
Fällt mir spontane Geschichte an, da ging es um Seminare in einem ganz anderen Bereich. Da wurden Seminare in Berlin angeboten. Mhm. Und dann hat einer dann in sozialen Medien geschrieben, also ist super, da will ich auch mal hin, wenn es mal in Potsdam ist, dann komme ich auch. Ja. Genau, also für die, die jetzt geografisch nicht so ganz bewandert sind, Potsdam ist, glaube ich, 30 Kilometer von Berlin weg. Ja, ja. Und wenn mir das nicht wert ist, dann 30 Kilometer irgendwo hinzufahren, dann macht es eh keinen Sinn, ja.
Genau. Ja, dann braucht man den Leuten auch nicht versuchen, irgendwas zu erzählen.
Braucht man nicht versuchen.
Dann wollen sie es einfach nicht.
Genau, aber es sind halt genau dann die Leute, die alles wissen und alles können. Das hat eh alles keinen Sinn und es gibt auch keine Stellen und bla bla bla.
Genau.
Ja. So, und dann ist es wirklich super, wenn man dann mal das Gegenbeispiel hat, wo es dann auch wirklich funktioniert, von ganz unten bis ganz oben. Also wirklich Respekt, das so durchgezogen zu haben.
Ja. Ja. Deswegen, das habe ich ihm damals auch immer gesagt. Ich sage, ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Wirklich jedes Wochenende, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Er hat auch oft gesagt, dass er dann gucken musste, wo er schläft, weil die Züge dann nicht mehr gefahren haben, weil er den Anzugszug nicht mehr bekommen hat. Ja. So, das war echt Heidenrespekt davor.
Ja, also wirklich Respekt. So, wenn jetzt jemand den Podcast hört und auch in Anführungszeichen relativ weit unten ist und sagt, das klingt ja alles ganz gut, was der Herr Schiel da erzählt hat. Was haben Sie denn für einen Tipp für die Leute, wie man das so umsetzen kann?
Ja, es ist wirklich, man muss sich halt Mühe geben. Also man muss wirklich die Arschbacken zusammenkneifen und sich einfach hinsetzen und sich einen Plan machen. Ich habe jetzt, was das Studium angeht, mich natürlich vorher auch mit meiner Frau unterhalten, wie wir das machen, weil es ist ja nicht nur, dass man auch da Freitag, Samstag zu den Vorlesungen fährt, sondern man muss ja auch nachbereiten, man hat Hausarbeiten, man muss für Klausuren lernen. Ja. Und das muss man halt auch mit der Familie abstimmen. Ja. Und dann halt sich einen Plan aufstellen, wie man das alles unter dem Hut kriegt. Und den muss man dann halt auch einhalten. Und mal heute lerne ich nicht 2 Stunden, heute lerne ich nur eine Stunde, ist dann halt schon, dann fängt man an runterzufahren und ja, man sollte halt einfach sein Ziel, das, was man haben möchte, vor Augen halten. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich möchte den Abschluss haben, sondern was kann ich mir mit diesem Abschluss, wenn ich den habe, was kann ich mir dann mehr leisten?
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich das, was man so sagen kann. Einfach durchhalten und sehen, was man in der Zukunft dann damit machen kann.
Genau. Auch das habe ich ja schon mehrfach im Podcast gesagt. Einfach dieses Ziel setzen. Wenn ich mir kein Ziel setze, geht es auch nicht weiter. So, was sind bei Ihnen die nächsten Ziele?
Ja, schwierig.
Jetzt erstmal Schluss.
Ich musste meiner Frau, also ich bin jetzt mit meiner Frau 11 Jahre zusammen.
Okay.
Und sie kennt mich eigentlich nur am Lernen. Und ich musste ihr jetzt versprechen, dass die nächsten paar Jahre jetzt erstmal gut ist. Und dass ich mich halt um Familie kümmern. Wie gesagt, habe jetzt seit 2 Jahren einen Sohn.
Ja.
Und da geht jetzt ein bisschen Zeit für die Familie drauf.
Definitiv. Nee, haben sich auch bei dem Lauf oder Lebenslauf haben sie es wirklich definitiv verdient.
No? Danke.
Ja, Herr Schiel, also ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für den Einblick in Ihren Werdegang und alles Gute für die Zukunft.
Ich danke Ihnen, Herr Zitzmann.
Ja, jetzt starten wir hier nochmal ganz kurz ein kleines PS in unserem Podcast mit dem Herrn Schiel. Und zwar hat der Herr Schiel ja bei seiner Bachelorarbeit das Thema Prognosen menschlichen Verhaltens bei Evakuierungen gehabt, Bedeutung psychologischer Faktoren bei der Erstellung eines Evakuierungskonzepts. Und das kam also bei der Hochschule so gut an, dass das Ganze auch als Buch veröffentlicht worden ist. Und da möchte der Herr Schiel noch kurz was dazu sagen.
Ja, im Prinzip haben Sie jetzt schon alles.
Hab schon alles gesagt.
Alles vorweggenommen.
Kurzen Inhalt, so ein bisschen, um was es da geht in dem Buch.
Ja, also der Titel sagt eigentlich schon alles. Und zwar wurde da ein Blick drauf geworfen, einmal auf das Thema Evakuierung und einmal, wie das die Menschen, die sie durchführen und die sie erleben, was sie da halt so durchmachen, was es halt für psychologische Faktoren gibt, die dabei berücksichtigt werden können. Und ist halt eine Schriftreihe zur angewandten Wissenschaft, die halt die NBS rausbringt, wenn sie halt der Meinung sind, dass besonders gute und interessante Abschlussarbeiten geschrieben worden sind. Mhm. Und da hatte ich halt das Glück, dass sie das bei mir fanden und dass sie es halt als Buch aufgelegt haben. Also wie gesagt, Inhalt des Buches, es geht halt am Anfang ein bisschen um die Kommunikation, weil gerade Kommunikation ist halt ein sehr wichtiges Thema. Und dann werden halt noch so Sachen angesprochen wie Ängste, Panik und das wird halt immer in Zusammenhang mit dem Sicherheitsbereich und speziell halt mit Evakuierungen gebracht.
Wurde da auch so auf so Fälle wie jetzt Duisburg eingegangen, wo dann solche Sachen nicht funktioniert haben oder?
Ganz kurz, also das ist jetzt kein, es wurde nur einmal ganz kurz am Rande erwähnt, und zwar in dem Punkt, also in den Medien ging es ja immer als Massenpanik durch, was da gewesen ist,
ja.
Ist aber laut Definition keine Massenpanik gewesen, weil die Leute sich halt, sie konnten sich halt nicht flüchten. Mhm. Und das ist halt ein Punkt, der bei einer Massenpanik halt mitgegeben sein soll. Oder gegeben ist.
Ja. Okay, die ISBN-Nummer habe ich. Wir werden es im Podcast in den Shownotes verlinken. Noch was zum Buch? Ja, überhaupt kein Thema. Sehr gerne.
Ja. Ja, also wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich das gerne zulegen. Ist, wie gesagt, mit vielen Beispielen gearbeitet, die ich halt auch selber erlebt habe. Wir haben eigene Daten mit aufgenommen. Wir haben 2017 bei meinem derzeitigen Arbeitgeber in Hamburg, bei Otto, eine Evakuierungsübung im Rahmen des Studiums, damals mit meinem Kommilitonen Toro Möller, der wie gesagt aus Stuttgart immer hochgekommen ist, gemacht. Und da haben wir halt auch so Sachen festgestellt, da sollten die Evakuierungsbeobachter halt mal den Zeitrahmen aufnehmen von Anfang der Evakuierung bis das Gebäude leer gewesen ist. Und da gab es halt Unterschiede von 30 Sekunden bis zu 5 Minuten. Und solche Sachen werden halt in dem Buch auch mit erklärt, wie es dazu kommen kann. Und wie gesagt, dennoch paar andere Beispiele. Also immer im Zusammenhang zwischen Psychologie und Evakuierung.
Perfekt. Also ich werde mal auf alle Fälle eins holen, das schaue ich mir gerne mal an.
Danke.
Und ja, kein Thema, wie gesagt, es wird schon einen Grund haben, dass das in diese Reihe aufgenommen worden ist, dann muss ja schon der Background entsprechend gut sein. No? Okay, Herr Schiel, also dann zum zweiten Mal herzlichen Dank und alles Gute.
Jo, danke schön.
Tschüss.
Ja.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.